Martin gerade schon gesagt hat, gehört der Heilige Geist zur Dreieinigkeit Gottes, Gott Vater, der Schöpfer dieser Welt, Jesus Christus, der uns, die wir an ihn glauben, durch seine Hinrichtung von unserer Schuld befreit hat, und der Heilige Geist, den wir empfangen haben bei unserer Bekehrung, bei unserer Umkehr zu Gott. Für das deutsche Wort Geist steht im Urtext im Alten Testament in Hebräisch Ruach. Und im Neuen Testament, was in Griechisch geschrieben ist, Pneuma. Beide Wörter lassen sich übersetzen mit Hauch, Luft oder Wind. Im Alten Testament werden die Menschen von Gott nur zeitweise vom Heiligen Geist erfüllt. Ich sage gleich noch mehr dazu. Und im Neuen Testament bekommen die Jünger Jesu in der Zeit, wo sie von Jesus in die verschiedenen Ortschaften vorausgeschickt worden sind, auch nur für eine Zeit lang den Heiligen Geist. Denn da heißt es, und als er Jesus seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und an einem anderen Evangelium steht sogar, dass sie Tote auferwecken konnten. Aber nach diesem Einsatz kommt dann zum Beispiel eine Begebenheit, wo ein junger Mann mit einem Dämon besessen ist und den konnten sie nicht austreiben. Also offensichtlich war auch da der Heilige Geist nur befristet, auch wenn Jesus ihnen das vorher so gesagt hatte, was sie alles durch den Heiligen Geist tun können oder was der Heilige Geist durch sie tun kann. Dann, da wo der Heilige Geist dann für die Gemeinde kam, das ist die bekannte Geschichte dann zu Pfingsten, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir wollen uns das Wirken des Heiligen Geistes etwas genauer ansehen. Das einmal, dass der Heilige Geist befähigt, dann, dass der Heilige Geist offenbart, dass er vereint und dass er reinigt. Also als erstes, dass der Heilige Geist befähigt. Und da gibt es verschiedene Unterpunkte. Einmal, er gibt oder er schenkt Leben. Und das teilt sich auch wieder auf, deswegen habe ich das mal so ein bisschen grafisch dargestellt. Einmal der Bereich in der Natur. Gott gibt durch den Heiligen Geist Leben. Das kennen wir von der Schöpfung. Da bildete der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Oder auch später sagt Hiob, der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Aber der Geist Gottes kann auch Leben beenden. So heißt es dann bei Hiob. Wenn er, also Gott, wollte, könnte er seinen Geist und seinen Lebensatem aus dieser Welt zurückziehen, dann würde alles Leben mit einem Schlag sterben und die Menschen zerfielen zu Staub. Das ist also die erste Wirkung, was der Heilige Geist bewirkt, wo er Leben schenkt. Das zweite ist bei der Wiedergeburt. Denn sie wird nur durch den Heiligen Geist bewirkt. Das kennen wir, dass es dann manchmal heißt, ich habe mit dem und dem gesprochen oder es ist eine Evangelisation, aber jetzt muss Gott wirken. Genau das bestätigt Jesus im Johannesevangelium, wo das Gespräch mit Nikodemus ist. Das dürfte, denke ich, den meisten bekannt sein. Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und dann noch der Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also, wie gesagt, die Bekehrung, die Wiedergeburt, setzt voraus, dass der Heilige Geist wirkt. Ein weiteres, wozu uns der Heilige Geist befähigt und was eben mit der Schenkung des Lebens zu tun hat, und das ist, wo Jesus Mensch geworden ist. Auch dies wurde durch den Heiligen Geist bewirkt. Da heißt es eben über den Ursprung von Maria: Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Also ohne menschliches Hinzutun. Da stolpern dann manche drüber, wenn sie noch nicht gläubig sind. Aber auch das kommen wir gleich noch drauf, dass uns der Heilige Geist auch diese Dinge offenbart und erklärt und dass wir dann immer mehr von Gottes Wort verstehen, was erstmal aus menschlicher Sicht vielleicht schwer zu verstehen ist. Und dann ein viertes: Der Heilige Geist schenkt Leben, denn er bewirkt die Auferstehung. Also, wenn wir einmal auferweckt werden, bekommen wir durch den Heiligen Geist einen neuen, unsterblichen Körper. So heißt es in Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also, die Auferstehung ist ja ein großes Thema, ein Extra-Thema. Deswegen will ich da jetzt nichts weiter ausführen. Da habt ihr garantiert schon was zu gehört. Auch ich habe da schon mal eine Predigt zugehalten, wer da noch mal was nachhören will. Dann kommt ein zweiter Bereich, wo der Heilige Geist befähigt, also nicht nur das Erleben schenkt, sondern er gibt Kraft für den Dienst. So habe ich das mal überschrieben. Und da kennen wir viele Geschichten aus dem Alten Testament, wo der Heilige Geist Menschen befähigt. Bei Josef zum Beispiel ist es sogar der Pharao, also einer, der nicht zum Volk Israel gehört hat, der das feststellt. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern: Haben wir je einen gefunden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Also das war offensichtlich sehr gut zu erkennen, dass das nicht von einem normalen Menschen so geschehen konnte, was eben Josef konnte, dass er zum Beispiel die Träume deuten konnte und auch den Traum vom Pharao. Da kam dann dieser Satz vom Pharao. Gott begabt also Menschen für eine besondere Aufgabe. Josef eben in diesem Fall zum Beispiel, dass seine Familie und damit das Volk Israel vor dem Hungertod bewahrt wurden und natürlich auch jede Menge andere Menschen im Umfeld. Die Ägypter selber waren natürlich genauso dann mitgerettet. Aber auch andere bekannte Personen werden in der Bibel genannt, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt worden und dann die entsprechende Kraft bekamen. Aber es gibt auch ganz unbekannte Personen. So heißt es zum Beispiel in 2. Mose: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können oder Erkenntnis und für jedes Kunsthandwerk. Da hat also Gott diesen Bezalel für einen besonderen Dienst ausgewählt und hat ihm für diesen Dienst, weil er nämlich die kunstvollen Arbeiten in der Stiftshütte leiten sollte und auch selber da tätig geworden ist. Und das hat Gott eben durch den Heiligen Geist bewirkt, für diese Zeit, wo dieser Bezalel eben diese Arbeiten verrichten musste. Dann im Buch der Richter werden immer wieder Richter genannt, die von Gottes Geist ergriffen wurden und die dann wirken konnten. Der Simson ist da zum Beispiel einer. Und da heißt es im Buch der Richter: So banden sie ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn vom Felsen herab. Als er nach Lehi kam, Da jauchzen ihm die Philister entgegen, weil das Volk Israel hat ihn nämlich ihnen ausliefern wollen, damit sie Frieden dadurch erreichen. Sie wollten Frieden dadurch erreichen. Aber der Geist des Herrn kam über ihn, über den Simson. Da wurden die Stricke, die an seinen Armen waren, wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind, und seine Fesseln schmolzen an seinen Händen weg. Und er fand einen noch frischen Unterkiefer eines Esels und er streckte seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Ist zwar ein bisschen brutal, aber das ist eben im Alten Testament immer wieder mal, dass Gott Gericht hält und nicht eben bis zum Ende der Welt mit dem Gericht wartet. Und hier werden die Philister durch den Simson gerichtet. Dann eine weitere Gruppe sind die Könige, wo immer wieder auch gesagt wird, dass der Heilige Geist auf die Person kam, die dann zum König gesalbt wurde. Es fängt ja mit Saul an, der ist der erste König, und da heißt es in 1. Samuel 10, als sie, also Saul und seine Mitarbeiter sind gemeint, dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar von Propheten entgegen und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Also Saul wurde eben von Gott ausgerüstet und war auch von Gott erwählt worden. Der Samuel hat es dann ausführen dürfen und hat ihn gesalbt. Und Gott hat ihn befähigt für diese, ja, erstmal ganz neue und schwierige Aufgabe. Der Saul hat ja keine Vorbilder gehabt. Da gab es keine Könige vor ihm, wie man das überhaupt machen kann, dass man nun als König ein Land regiert. Außer, dass er das vielleicht bei den Nachbarvölkern mitbekommen hat. Aber dann lesen wir später, oder gar nicht so viel später, es ist ein Kapitel später, nur in 1. Samuel 16, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und das lag daran, dass er eben ungehorsam Gott gegenüber war und eigenmächtig gehandelt hat. Und da war Gottes radikale Strafe und hat dann eben den David als Nächsten auserwählt. Und da ist dann, die Fortsetzung gewesen, dass alle Nachkommen von David dann bis zu Jesus die Könige waren und Jesus dann der einzig wahre König, Friedenskönig. Also Gott befähigt Menschen, aber er kann bei Ungehorsam auch Begabungen und Befähigungen wieder entziehen. Dann bei den Propheten kam immer wieder der Heilige Geist, zum Beispiel von Elia wird geschrieben in 1. Könige 19. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also da gab es einmal diese physische Kraft, durch das, was ihm dort bereitgestellt wurde, einen Krug Wasser und ein Laib Brot. Das geschah ja auch mehrmals. Ich habe jetzt nur das letzte genommen, wo dann eben der Auftrag oder der erste Auftrag war, dort zum Berg Horeb zu gehen. Und dann hat Elia da nochmal Stärkung, auch geistige Stärkung erfahren, seelische Kraft bekommen für seinen nächsten Auftrag und wurde dann wieder von Gott gebraucht, durch den Heiligen Geist. Dann noch eine Passage aus von den Königen. Das steht im 1. Chronik 28 von David. Die Vorhöfe, die Kammern rings um den Tempel und die Räume für die gestifteten Gaben. David hatte alles so geplant und gezeichnet, wie der Geist Gottes es ihm eingegeben hatte. Also da auch da, vorhin schon bei der Stiftshütte, dass Mose hat da alles genau offenbart bekommen und dann eben dieser Bezalel, der dann Sachen ausgeführt hat, kunsthandwerklich. So war es auch hier bei David, dass er durch den Heiligen Geist, ist übrigens einer der ganz wenigen, wo es heißt, und David bekam den Heiligen Geist und er behielt den Heiligen Geist, bis er gestorben ist. Also dass wirklich durchgehend dann der Heilige Geist von seiner Berufung an mit ihm war. Und dafür durfte er bekanntlich den Tempel nicht bauen, aber er hat ihn geplant und da hat Gott ihm auch durch den Heiligen Geist ganz genau gezeigt, wie der Tempel aussehen sollte. Dann auch Priester, noch eine Gruppe, wo Gottes Geist wirkt und auf sie kam in 2. Chronik Chronik 24 heißt es, und der Geist Gottes kam über Sacharja, den Sohn des Priester Jojada, und er trat vor das Volk und sagte zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So wird es euch nicht gelingen, weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat auch er euch verlassen. Die Propheten, beziehungsweise hier der Priester, die waren ja die Beauftragten, die etwas weitergegeben haben von Gott. Und ganz oft musste Gott sein Volk zurechtweisen, weil sie eben von ihm abgefallen waren, weil sie Götzen angebetet haben aus ihrem Umfeld oder die Frauen, die sie geheiratet haben, aus ihrem Umfeld kamen, von den anderen Völkern und dann diesen Götzendienst reingebracht haben und die Männer den Frauen zum Gefallen dann auch diese Götzen angebetet haben. Und dann kommt immer wieder Gericht, was angekündigt wird und wo die Propheten oder auch die Priester ihnen das Leben schwer gemacht wurde, wenn sie eben Gericht angekündigt haben, weil das wollten die Machthaber nicht gerne hören und haben sie bestraft, gefangen genommen, ja bis hin, dass sie getötet haben. Dann ein Sprung zum Neuen Testament. Bei Jesus heißt es auch, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Also hier war der Heilige Geist sogar für die Menschen, die bei der Taufe dabei waren, sichtbar in Form einer Taube. Da sehen wir manchmal das auf Bildern auch, dass damit der Heilige Geist dargestellt wird, weil er eben hier an dieser Stelle so sichtbar geworden ist. Dann außer dieser sichtbaren Kraft für den Dienst kommt dann die innere Kraft noch dazu. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, da wo der Heilige Geist dann für die Christen allgemein angekündigt wird, also das nicht nur Einzelne, das ist ja dann das, was gewechselt hat sozusagen im Neuen Testament, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also erst, gerade hatten wir es ja schon, wo Jesus die Jünger vor sich hergeschickt hat, dass sie auch schon mal den Heiligen Geist bekommen haben, aber nicht durchgehen. Und jetzt haben sie den Heiligen Geist und dann hatten sie diese innere Kraft und die Stärke. Ostern ist ja noch nicht so lange her, da kennen wir die Ostergeschichten, wo die Jünger Angst hatten. Selbst als Jesus ihnen das erste Mal begegnet war und er kommt das zweite Mal und wieder waren die Türen verschlossen und sie hatten immer noch Angst, weil sie hatten immer noch nicht den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist, der hat sie dann auch eben innerlich gefestigt, sodass sie keine Ängste mehr hatten und ganz frei das Wort Gottes und das, was sie mit Jesus erlebt hatten und was Jesus für die Menschen getan hat, dass sie das weitergeben können. So heißt es in 2. Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit oder Mutlosigkeit oder Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder andere übersetzen der Besonnenheit. Das ist ein ganz bekannter Vers, der, ich glaube, sogar mal eine Jahreslosung war. Also diese innere Kraft, die kann man natürlich auch irgendwo sehen oder feststellen. Das ist gerade bei denen, die schon länger Christen sind, also die älteren Christen, das muss nicht immer nur vom Alter abhängig sein, sondern älter in dem Sinne, dass sie eben schon längere Zeit wiedergeboren sind. Wir wissen, da nimmt die körperliche Kraft ab, die Vitalität nimmt ab, aber im Geistlichen können wir durchaus als wiedergeborene Christen weiterhin zunehmen, beständig das kann weiter fortgeführt werden und stoppt nicht irgendwo und man sagt nicht irgendwo, jetzt ist genug und jetzt bist du ganz ausgefüllt vom Heiligen Geist, das tritt nie ein. Das ist bei Jesus vielleicht eingetreten, aber bei uns wird das eben nicht eintreten. Jesus war eben vollkommen, aber das werden wir nie erreichen, da können wir noch so viel drum beten und noch so viel auf den Heiligen Geist vertrauen. Das wird es erst in der zukünftigen neuen Welt geben. Entschuldigung. Okay, jetzt sind wir wieder an der richtigen Stelle. In Epheser lesen wir, ich bitte Gott, euch seinen unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Also da wird dieses Wort auch nochmal vom Heiligen Geist auf das Innere bezogen. Eine weitere Befähigung des Heiligen Geistes, er hilft bei der Verkündigung. Das sehen wir bei den Aposteln, als sie den Heiligen Geist bekommen haben, verkündigten sie unerschrocken das Evangelium von Jesus Christus. Sie wurden auf wundervolle Weise dazu befähigt, sogar in verschiedenen Sprachen konnten sie sprechen. Das war nochmal so ein äußeres Zeichen, woran die Menschen eben gesehen haben, dass da was passiert ist und was von Gott passiert ist. Zwar haben einige auch gelacht und gesagt, die sind betrunken oder so, aber die das richtig beleuchtet haben und das nicht nur irgendwie hingenommen haben und darüber gelästert haben, die haben das schon gemerkt. Sie konnten also in fremden Sprachen reden, beziehungsweise wurden von den verschiedenen Menschen aus den verschiedenen Regionen in ihrer Muttersprache verstanden. Das ist so etwas, was man sich vielleicht schwer vorstellen kann, aber ich habe mal einmal erlebt bei einem afrikanischen Pastor, der gesagt hat, dass er von einem Tag zum anderen auf einmal Englisch sprechen konnte. Er kam aus dem französischsprachigen Raum und wurde als Evangelist berufen. Und weil er eben nicht diese Möglichkeit hatte, eine Sprachschule zu besuchen oder überhaupt in der Schule noch eine weitere Sprache zu lernen und Gott ihn gebrauchen wollte, hat er diese Gabe bekommen, dass er eben dann Menschen ansprechen konnte in ihrer Sprache, die sie verstanden haben. Und in Apostelgeschichte heißt es eben auch bei den Jüngern, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Da steht es nochmal, was ich gerade gesagt habe. Und das muss total beeindruckend gewesen sein. Also es war offensichtlich auch hörbar, dieses Rauschen, dass dieser Heilige Geist kam, was wir gerade am Anfang hatten, dass er eben auch als Wind und Hauch übersetzt wird. Das muss für die Menschen, die da drumherum waren, die haben das mitbekommen und die haben sich versammelt. Und das sind ja dann allein 3000 gewesen, die bei der Predigt von Petrus zugehört haben und sich für Jesus entschieden haben, die Christen geworden sind. Und das Folgende, das bestätigen gerade Glaubensgeschwister, gerade hat Kerstin schon dafür gebetet, für die verfolgten Christen, wenn sie vor Gericht stehen und sie verantworten müssen, dass sie nicht lange, wir haben auch gar keine Zeit, da irgendwie zu überlegen, was sie nun sagen und sich irgendwas aufschreiben, so wie wir das machen würden, sondern da gibt es der Geist Gottes ein. Das sagt Jesus uns zu in Matthäus 10, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch ist, redet. Oder auch in Markus 13, und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Da gibt es dann einige Beispiele in der Apostelgeschichte, wo eben die ersten Evangelisten vor Gericht standen und dass Gott ihnen das gegeben hat, was sie sagen sollte. Bei Paulus zum Beispiel, der sich richtig gefreut hat, dass er mal vor dem König was sagen durfte und hat ihm das Evangelium verkündet. Also da war wirklich der Heilige Geist am Wirken, weil menschlich gesehen würde jeder sagen, jetzt stehe ich hier vor Gericht, es geht um Leben und Tod, was sage ich denn jetzt bloß? Aber der Paulus zum Beispiel und auch andere hatten dann den Mut, das zu sagen, was der Heilige Geist ihnen aufgetragen hat. Und auch in der heutigen Zeit, wenn ihr da bei Open Doors mal guckt, was da geschrieben ist von diesen Erlebnissen von den Christen dort, dann werdet ihr da wirklich auch erstaunliche Geschichten lesen, die erlebt haben durch den Heiligen Geist. Dann Ein weiteres: Der Heilige Geist befähigt uns für unseren Dienst und er schenkt uns Gaben. Manchmal haben wir schon Begabungen, die wir im Beruf oder außerhalb der Gemeinde schon nutzen und die dann uns Gott vielleicht zeigt oder wo Gott uns dann zeigt, wo wir diese Gaben in der Gemeinde einbringen dürfen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Ich kenne eine Christin, die beruflich in ihrem Geschäft für die Buchführung zuständig war und hat dann für eine lange Zeit in der Gemeinde die Aufgabe des Kassierers übernommen. Oder ein anderer war Musiklehrer und begann dann in der Gemeinde, sich im Musikteam einzusetzen. Und ein drittes Beispiel, eine Christin hatte ein Herz für Kinder und erzog über Jahrzehnte viele Pflegekinder. Noch im hohen Alter hat sie kleine Kinder gehabt und ich habe den Mann von dieser Frau jetzt im letzten Urlaub in Deutschland getroffen und er hat gesagt, ich darf jetzt immer noch die Früchte von meiner Frau ernten, dass Kinder mich anrufen, die sie als Pflegekinder hatte. Und sie hat dann auch in der Gemeinde angefangen mit einer Kinderstunde für fremde Kinder, für Nachbarschaftskinder. Da fallen euch sicherlich auch Beispiele ein, wo es diese Begabungen gibt, die dann von Gott als die Gaben genutzt werden für die Gemeinde. Es muss aber nicht immer so sein, sondern es sind dann auch, dass der Heilige Geist uns Begabungen schenkt für Aufgaben, die wir uns erstmal gar nicht vorstellen können, wo wir sagen, nee, ich bin nicht der Richtige dafür, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wenn wir dann darüber beten, dann wird uns vielleicht doch klar, ja, Gott will das, dass wir diese oder jene Aufgabe machen. Ein Beispiel ist der Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach. Und dann folgt der Lobgesang des Zacharias, wo er eben prophetisch über das Leben von Jesus und über seinen Sohn Johannes weissagt. Das hat ihm der Geist Gottes eingegeben. Oder Paulus schreibt in einigen seiner Briefe über die Gaben. Ich will da auch nicht jetzt ausführlich drauf eingehen, ich nenne mal diese eine Stelle. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Das ist eben das, worauf wir uns immer verlassen und vertrauen können. Wenn die Begabung vom Heiligen Geist ist, dann wird Gott uns eben auch leiten und dann werden wir alle an einem Strang ziehen. Da wird nicht der eine sagen, wir machen das so und der andere sagt, wir machen das anders, sondern wenn wir darüber beten, dann werden wir da Gewissheit kriegen. Und dann zählt er eben auf, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er den rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manche machen, dass ihnen gegeben wird, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Ich denke, eine ganz wichtige Aufgabe in der heutigen Zeit auch. Und einige reden in unbekannten Sprachen, da ist die Zungenrede mit gemeint. Manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Ja, soweit da nun mal zitiert. Das ist also, wie gesagt, eine ganze Fülle. Da müsste man sich noch mal extra mit beschäftigen. Manchmal höre ich von Christen, wenn es um die Mitarbeit in der Gemeinde geht, ich bin ganz unbegabt, also mich kannst du für nichts gebrauchen, ich habe da gar nichts, ne, was ich da in der Gemeinde machen könnte. Aber es sind ja nicht immer nur die Aufgaben, wo man vielleicht hier vorne auf der Bühne steht. Das ist schon klar, dass das nicht jedem gegeben ist und dass auch nicht jeder dafür begabt wird. Aber es gibt genügend Aufgaben, wo eben Aufgaben übernommen werden können, ob es Backen ist, wenn wir die Sonntage haben, wo Kuchen angeboten wird oder wo Mittagessen angeboten wird oder ob es eben bei der Dekoration ist, wo wir auch immer wieder eine schöne Dekoration vorfinden und haben uns gestern auch bei dem Treffen über die Gottesdienstgestaltung da nochmal das kurz angesprochen, was man da vielleicht noch anders machen kann, wo man noch vielleicht die Wand nutzen kann, wo vor einiger Zeit noch der schöne Wandteppich gehangen hat und der jetzt in Swakopmund in der Gemeinde hängt. Und Kerstin hat es schon angesprochen, da ist zum Beispiel der Begrüßungsdienst. Wenn du so eine Frohnatur bist, dann bist du vielleicht genau der Richtige, der sich da für den Begrüßungsdienst melden sollte, weil da braucht es gar nicht so viel, wenn ich da ein Herz für habe. Dann, und da gibt es eben genügend Beispiele und ich kenne das auch, wenn mal angesprochen wird, wenn man in eine neue Gemeinde kommt, dann fühlt man sich gleich willkommen und nicht so als anonymer Gast. Und da sind wir dann bei einem weiteren Bereich. Manchmal wird er einfach dazu genommen, dass er bei den Gaben mit dazugeordnet wird. Aber ich habe es jetzt so aufgegriffen, dass das Gebet nochmal eine extra Aufgabe ist, die uns der Heilige Geist schenkt. Und ich meine, das ist die wichtigste Gruppe in der Gemeinde und wo auch jeder sich einbringen kann. Auch wenn er sagt, ich kann nicht mehr dies und das, was ich früher mal gemacht habe, die Aufgaben kann ich nicht mehr machen. Und es tut mir auch leid, dass ich jetzt gar nichts mehr machen kann. Aber das Beten, das ist so wichtig und das ist so unterstützend für die, die eben andere Aufgaben wahrnehmen. Wenn wir das, wenn wir das zugesagt bekommen, dann wird uns der Heilige Geist leiten. Da heißt es nämlich, woraus das eben hervorgeht, dass es nochmal wirklich extra vom Heiligen Geist geleitet wird, in Römer 8, 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. So hat das der Paulus da mal beschrieben. Und das ist genau das, dass Gott uns dann manchmal Sachen aufs Herz legt und für die wir eben beten können. Da brauchen wir gar keine Befürchtung haben. Das muss nicht druckreif sein, was wir beten. Das muss auch nicht laut in der Gebetsgemeinschaft sein, sondern das kann im stillen Kämmerlein sein. Und dann weiß ich von mir selber, dass Gebet trägt. Dass die Menschen, für die du betest, die werden durch das Gebet getragen. Ob das nun ist, weil sie irgendwo ein Thema haben in einer Gemeindegruppe oder ob das in der Schule ist, wo sie Jesus bezeugen sollen und sich nicht drum drücken sollen, wenn sie angesprochen werden oder in der Arbeit oder bei Nachbarn oder einfach Menschen, die uns irgendwo begegnen und wo dann mal so ein Smalltalk entsteht, wenn man irgendwo in der Reihe steht oder so und wo Gott einem es geben kann, dann dafür zu beten oder einen anzusprechen, dann ist das auch das Wirken von Gottes Geist. In Johannes 4 sagt Jesus selber, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und eine Gruppe, für die wir ausdrücklich beten sollen, wurde gerade schon genannt, die verfolgten Christen, weil sie können sich manchmal noch nicht mal zum Gottesdienst versammeln. Wenn es gut geht, haben sie vielleicht eine Person, weil es sonst auffallen würde, mit der sie sich vielleicht treffen können. Und dann ist es garantiert auch nicht immer am Sonntag und am Sonntag Vormittag oder so, weil dann in dem Land womöglich ein Arbeitstag ist und sie eben nicht in der gleichen Zeit, wo andere Christen Gottesdienst feiern, Gottesdienst haben können, sondern und sie werden angegriffen, sie werden gefoltert, sie werden gequält oder ins Gefängnis geworfen oder sogar umgebracht. Und das nur aus der Tatsache heraus, dass sie eben an Jesus Christus glauben und das bezeugt haben oder weil sie die Bibel besitzen. Also da kann man ganz viel zu sagen. Da haben wir auch schon mal so einen Open-Doors-Gottesdienst gemacht und das kann ich euch nur ans Herz legen, weil Jesus sagt da auch und spricht denen, die eben verfolgt werden, diese Seligkeit, diese Glückseligkeit, wie es bei diesen Seligpreisungen heißt, da heißt es in Markus 5, glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir sind also so eine ganz besondere Gruppe. Und wenn man die Offenbarung liest, da tauchen sie sogar auch nochmal auf, dass sie eben diejenigen sind, die wo das Gebet ganz besonders Gewicht hat gegenüber Jesus und gegenüber Gott als den Richter. Aber außer für die verfolgten Christen, das soll nicht die einzige Gruppe sein, da heißt es auch im 1. Korintherbrief, dass wir für alle beten sollen, die leiden. Und leidende Geschwister, denke ich, kann man ganz weit fassen, dass es die sind, die vielleicht arbeitslos geworden sind oder die in Trauer sind, die von Krankheit betroffen sind und das vielleicht ganz plötzlich auch gekommen ist, dass sie eben aus dem Alltagsleben herausgerissen worden sind oder eben für die, die im Gefängnis sind, unschuldigerweise und die verfolgt sind. Das ist alles diese Gruppe der Leidenden. Und da heißt es im 1. Korinther, im Kapitel 12, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und mit Gliedern sind eben hier die Christen gemeint. Und das, dessen dürfen wir uns auch immer wieder gewiss sein, dass das eine ganz wichtige Gruppe in unserem Gebet ist. Wir können ohne den Heiligen Geist die Gaben, die Gott uns schenkt, nicht einsetzen. Und bei allem, was wir sagen und tun, sollen wir uns eben von dem Heiligen Geist leiten lassen. Und da ist das Gebet immer das Erste, was an erster Stelle steht und wo wir eben für eine Aufgabe oder für ein Thema beten und eben die, die nicht das Thema halten, dürfen auch für die anderen beten, wo sie wissen, dass sie das Thema das nächste Mal halten oder die Moderation haben und wie auch immer. Ja, das wären also diese Befähigungen oder diese Gruppe der Befähigungen vom Heiligen Geist. Und dann kommt ein zweiter Bereich, wo der Heilige Geist etwas offenbart. Und da heißt es, in 1. Korinther 2, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und das kann man dann wieder unterteilen. Das Erste ist, dass eben die Offenbarung oder die Leitung beim Wort Gottes ein Bereich ist. Und wenn wir eben wiedergeborene Christen sind, dann glauben wir daran, dass das, was in der Bibel steht, nicht, ja, sicher, es wurde von Menschen geschrieben, aber es wurde von Menschen geschrieben, die durch den Heiligen Geist geleitet worden sind. Und deswegen sagen wir ja auch als Christen so, dass wir sagen, das ist das Wort Gottes, was ich gelesen habe. Und das ist auch so gemeint, das wird auch so bestätigt bei ganz vielen biblischen Autoren, dass Gott ihnen etwas gezeigt hat, dass Gott ihnen genau gesagt hat, was sie sagen sollten. Das ist bei Mose, bei Jeremia, bei Jesaja, bei Daniel oder bei Hesekiel so der Fall. Ich lese die Stelle bei Hesekiel. Und der Geist des Herrn fiel auf mich und sprach zu mir, sage, so spricht der Herr. Und dann kommt ganz genau, was er sagen soll, dass er eben zur Buße aufrufen soll und was dann mal gemacht wurde, wo sie umgekehrt sind und wo sie dann wieder eine Zeit lang Gott nachgefolgt sind und ein andermal eben nicht darauf gehört haben, was die Propheten gesagt haben. Auch im Neuen Testament, wieder der Korintherbrief, da steht eben ganz viel vom Heiligen Geist in dem 1. Korintherbrief, was ich euch sage und predige, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Weil bei Paulus könnte man ja meinen, ja gut, der ist eben als Pharisäer ausgebildet worden und der konnte deswegen so gut reden und so gut predigen und so, sondern er betont, nein, das liegt nicht daran, dass ich das gelernt habe und dass ich über Gottes Wort natürlich ganz viel Hintergrundwissen hatte. Das ist ihm natürlich zugute gekommen, dass er eben sich die Stellen schon vorher gemerkt hat sozusagen und sie zitieren konnte und konnte sagen, bei Jesaja wird das und das gesagt und jetzt ist es erfüllt. Jesus hat es so und so gemacht, genauso wie es da bei den Propheten stand. Aber es war nicht diese Begabung, dass er nun die überredet hat und nun dreht mal um und werdet auch Christen oder so, sondern er betont das nochmal, es kommt durch den Heiligen Geist. Er schreibt das dann auch an den Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also da zählt er einfach nochmal Bereiche auf, wo er sagt, das und das gehört alles in die Lehre. Nicht nur, dass ich eben Gottes Wort verkündige, sondern dass ich auch mal, so wie im Alten Testament die Propheten, dass ich mal zurechtweise oder mal Sachen anspreche, die nicht gut laufen in unserem Umfeld oder auch in der Gemeinde, je nachdem. Und deswegen stehen in der Bibel nicht irgendwelche Märchen, wie es Nichtchristen manchmal abstempeln und sagen, naja, das ist doch alles erdacht und das kann doch überhaupt nicht stimmen und so, da das Wasser im Roten Meer geteilt und sowas, ne? Nehmen dann eben die Wunder nicht für wahr. Aber wir, die wir an das glauben, was in der Bibel steht, wir dürfen gewiss sein, es ist von Gottes Geist geschrieben und es sind die Sachen, die aufgeschrieben sind, die sind wirklich so gewesen. Und dann bei unserer Bekehrung erfüllt uns eben der Heilige Geist und deswegen können wir eben auch die Gewissheit haben, dass Jesus uns errettet hat und dass wir in seiner Herrlichkeit einmal sein werden. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. So heißt es im Epheserbrief. Und dann hat es auch immer wieder Christen gegeben, in heutiger Zeit dann vielleicht auch weniger, aber man muss ja mal bedenken, in der Zeit, wo die ersten Christen wiedergeboren wurden, da hatten sie noch nicht das Neue Testament und da waren manchmal prophetische Worte und Weissagungen ganz hilfreich, damit sie eben nicht verzagt sind. Und so heißt es zum Beispiel von einem, der ist auch ganz unbekannt wahrscheinlich, ich habe noch nie bei irgendeinem Kind den Namen Agabus gehört. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Und sie trat auch unter Kaiser Claudius ein, weil die Apostelgeschichte ist dann eben später geschrieben worden und deswegen konnte dann manches im Rückblick gesehen werden von Lukas, der das alles aufgeschrieben hat, auch geführt vom Heiligen Geist und konnte bestätigen, da hat es einen gegeben in der Gemeinde, der hat das voraussagen können, weil Gott ihm das eingegeben hat, damit wir eben wussten, wir brauchen da keine Angst haben, wir müssen uns vorher ein bisschen versorgen, damit wir dann durch die Hungersnot gut durchkommen. Und das haben immer wieder Christen erlebt, dass sie etwas erfahren haben, was die anderen nicht wussten und nicht erfahren haben und wo sie eben davon dann überrollt wurden. Vorhin hatten wir den Josef, wo Josef das dem ägyptischen Volk sagen konnte, das und das wird kommen und es gibt die Möglichkeit, da gut durchzukommen. Ich fasse nochmal zusammen das bisher Gesagte, also die Wirkung des Heiligen Geistes, der Heilige Geist befähigt, indem er Kraft schenkt, indem er Leben gibt, und dazu gehört eben Leben in der Natur, Wiedergeburt, Menschwerdung Jesu und Auferstehung. Und weiter befähigt der Heilige Geist, indem er uns Kraft für den Dienst gibt, Kraft für die innere Kraft für uns als Christen und die Kraft in der Verkündigung, dass er uns die Gaben schenkt, mit denen Gott uns ausrüsten will, damit wir ihm dienen können und dass er uns das Gebet lehrt. Und dann aus dem zweiten Bereich, was der Heilige Geist wirkt, dass er eben offenbart und dass er uns eben leitet beim Wort Gottes, dass wir Gottes Wort verstehen. Welche Wirkung des Heiligen Geistes hast du in deinem Leben erfahren? Dass Gott unser Schöpfer ist und uns Leben durch seinen Geist gegeben hat oder dass wir die Vergebung durch Jesus Christus angenommen haben und durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind. Seitdem bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt und du wirst bei der Auferstehung durch den Heiligen Geist einen unsterblichen Leib bekommen, so wie Jesus das dann nach seiner Auferstehung bekommen hat. Wenn du es zulässt, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirken darf, wirst du Verlangen nach Gottes Wort haben und in der Bibel lesen, um immer mehr von Jesus und Gottes Plan für dein Leben zu erfahren. Eine gute Beziehung zu Gott ist, dass wir die Bibel lesen, weil darin offenbart er uns Menschen eben, was sein Wille ist, was er uns sagen will. Und da können wir ihn immer besser kennenlernen. Und du wirst nicht gleich alles in der Bibel verstehen, aber durch den Heiligen Geist wirst du immer mehr von Gottes Wort begreifen. Die Bibel ist einfach ein außergewöhnliches Buch. Es ist nicht so wie ein anderes Buch, wo wir sagen, oh, das war ein spannender Roman und irgendwann lese ich nochmal wieder und dann fällt mir ein, ja, hast du ja schon mal gelesen, jetzt kommt gleich das oder so, aber es ist trotzdem gut geschrieben oder so, sondern das ist ein Buch, wo wir immer wieder was Neues entdecken und wo Gott uns immer wieder was Neues offenbart. Ich habe mal nachgerechnet, seit 55 Jahren lese ich regelmäßig die Bibel. Und wenn ich morgens meine Andacht mache und was aus der Bibel lese, dann stoße ich immer wieder auf Verse, wo ich denke, aha, das steht auch in der Bibel, interessant, hast du noch nie so bewusst wahrgenommen. Also traut euch da einfach dran und auch wenn da mal was ist, was unverständlich ist, lest einfach weiter und der Heilige Geist wird euch immer mehr zeigen und erklären und kommt eben in die Hauskreise, wo eben sich ausgetauscht wird über Gottes Wort und wo man dann eben von den anderen profitieren kann, was sie eben darunter verstanden haben und so immer mehr im Glauben wachsen kann. Noch etwas ist für eine gute Beziehung wichtig, dass wir miteinander reden. Das kennen wir alle. Wir denken, der andere, der hat das doch schon mitgekriegt, der weiß das doch bestimmt schon. Und dann sprechen wir da gar nicht mehr drüber. So, wir Männer, wir sind da ja so, ne? Das war mit wenigen Worten versuchen durchzukommen. Und das ist aber nicht das, was eine Beziehung eben stärkt und womit wir die Beziehung pflegen. Ich habe so eine kleine Anekdote mal gehört oder gelesen. Da machte sich eine Familie große Sorgen, weil der jüngste Sohn mit 4 Jahren noch kein Wort sprechen konnte. Und eines Tages beim Frühstück sagte der Kleine, könnte ich bitte mal das Salz für mein Ei haben? Alle sind ganz erstaunt und rufen, du kannst ja sprechen. Ja klar, sagt er, bisher war ja auch immer alles da, da brauchte ich ja nichts sagen. Ich vergleiche das jetzt mal mit unserer Beziehung zu Gott und zu Jesus. Manchmal tun wir so, als wenn wir denken, ja, das ist ja alles da, Gott schenkt uns ja alles, brauchen wir nicht groß drüber reden und Gott weiß das ja sowieso alles. So eine Experten gibt es auch manchmal, die sagen, ich brauche nur einen Satz sagen, Gott, du weißt ja alles, danke, tschüss, so. Ne? Und dann geht man in seinen Tag. Nein, sondern Gott möchte das, so wie bei jeder Beziehung oder jeder guten Beziehung, dass wir in Verbindung sind mit ihm und dass wir ja am besten den ganzen Tag, nicht nur einmal am Tag, sondern den ganzen Tag mit ihm verbunden sind und einfach mal in unserem Inneren dann sagen, danke, dass das gerade gut geklappt hat oder dass ich das Auto noch rechtzeitig gesehen hat, was mir dann die Quere kam oder was auch immer. Im Thessalonischer Brief, also an die Gemeinde in Thessaloniki, schreibt Paulus, hört niemals auf zu beten, dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Der Heilige Geist lässt dich deine Gaben erkennen und befähigt dich, anderen Menschen in der Gemeinde und in deinem Umfeld zu dienen. Amen. Es geht nächsten Sonntag noch weiter, weil der Heilige Geist hat noch mehr Wirkungen. Also wenn der nächsten Sonntag kommt, dann werdet ihr noch mehr dazu erfahren.